Okay. Wir haben in letzter Zeit viel darüber gepredigt und es ist uns auch wichtig gewesen, dass wir Beziehung untereinander haben und dass die Beziehungen untereinander auch in Ordnung kommen. Und am Anfang des Jahres, als wir, ich glaube, gebetet hatten, ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, das wird ein Jahr sein, wo der Herr wiederherstellt. Eine Person, die sonst nicht so im Vordergrund ist. Und das fand ich so stark. Ich glaube, das ist ein Jahr, wo der Herr vieles wiederherstellen wird. Das glaube ich. Aber wir möchten auch einen Schritt weitergehen als Gemeinde und Gedanken einfach in unsere Mitte reinlegen, was Evangelisation angeht. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, rauszugehen und den Menschen das Evangelium zu bringen. Den Menschen das Evangelium zu bringen, das den Herrn, ja, wie immer, ja, man ausdrückt es. Und darüber möchten wir uns die nächsten Wochen einfach Gedanken machen und ich möchte ein paar Wahrheiten einfach dazu reinlegen. Und ich habe einen Gedanken für heute oder eine Wahrheit für heute. Das ist uns nicht unbekannt, dieses Wort. Oder den wenigsten ist es unbekannt. Wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht die Regierung ist die Entscheidende, nicht irgendwelche Dichter und Denker oder Sportgrößen oder sonst irgendjemand oder Schauspieler, sondern ihr, die Jünger, wir, die Jesus nachfolgen, wir sind das Licht der Welt. Und wir können nicht im Verborgenen bleiben, unterm Scheffel sein irgendwo, sondern wir, unsere Aufgabe ist es, dass wir Licht in die Welt hineinbringen. Oder ihr seid das Salz der Erde. Solange wir Salz im Salzfass sind, sind wir wirkungslos und bedeutungslos. Erst dort, wo wir uns hinausbegeben in die Welt, erst dort ist unsere Wirkung da oder wichtig. Es ist mir etwas aufgefallen an diesem Text und ich habe es rausgehoben, da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, ihr müsst das Licht der Welt sein. Ihr seid es. Was heißt es für uns? Nicht, wir müssen etwas tun, sondern ihr seid in einem Zustand oder ihr habt einen Zustand oder ihr habt ein Wesen oder ihr habt eine Wirkung. Salz hat eine Wirkung. Salz muss nicht Salz tun. Salz ist Salz. Licht ist Licht. Licht muss nicht Licht tun, sondern es ist Licht. Salz ist Salz. Es hat eine Wirkung, ein Wesen, eine Art, dass es Salz ist. Das ist mir wichtig. Ihr seid, sagt Jesus, ihr seid. Müssen wir auch, aber es ist ein Zustand, in den Gott uns versetzt hat oder versetzen möchte zumindest. Und die Frage ist, wie geht das? Ich könnte jetzt fragen, bist du eine Leuchte? Bist du eine Leuchte? Wie geht das, dass ich Licht bin? Das ist die Frage, wo ich ein paar Punkte heute Morgen einfach mit euch durchgehen möchte. Zum einen ist jeder, der Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, ein Kind Gottes und ist Licht. Aber ich möchte da näher drauf eingehen. Und der erste Punkt, der mir wichtig ist, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Im Johannesevangelium, schon als Prophet, wird verkündet, Jesus das Licht der Welt, im Jesaja steht es. Das können wir gut nachvollziehen. Jesus ist das Licht der Welt gewesen. Ist es auch immer noch. Aber jetzt sagt es zu seinen Jüngern und er sagt es uns. Das erste, Jesus ist das Licht der Welt. Und der zweite Punkt, der mir deswegen ganz, ganz wichtig ist, wie wir Licht sein können, ist der Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, um es zusammenzubringen. Wie können wir Licht sein, wenn Christus in uns ist? Das ist so wichtig, das Augenmerk darauf zu haben. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht ich bin die Hoffnung der Herrlichkeit oder du, sondern Christus in mir oder in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir. Lesen wir hier. Noch nicht mal, Herr, tu dies, Herr, tu jenes. Wobei wir viel beten auch, dass der Herr Türen aufmacht und der Herr wirkt. Und dass der Herr wirkt. Und wir beten viel, der Herr, wirk, wirk, Herr. Aber wenn wir von der Hoffnung der Herrlichkeit hier reden, es steht im Kolosser 1, 27. Christus in dir ist die Wahrheit, die tiefe Wahrheit, die wirksame Wahrheit. Wenn ich Licht sein will, dann muss Christus in mir wirksam werden. Und dann die nächste Geschichte, die mir noch sehr wichtig ist, das nächste Wort. Da hat Paulus Mühe mit den Galatern. Und er sagt ihnen etwas, ich wünsche, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Dass Christus in euch zunimmt. Der Mensch sieht immer wieder, was vor Augen ist und deswegen handelt es oft auch so. Und Jesus lehrt uns im Gebet, dein Reich komme. Wo? In uns zuerst, oder? Und wir sehen so oft das, was vor Augen ist, äußere Dinge, die uns nicht gefallen. Und wir wünschen uns, dass sich äußere Dinge in unserem Leben verändern und dass sich Menschen um uns herum verändern. Aber wenn wir beten, dein Reich komme, und wenn wir wollen, dass es heller wird in der Welt und nicht immer dunkler, dann muss das Licht in uns scheinen, dann muss Jesus in uns zunehmen. Er muss Gestalt in uns gewinnen. Er, sein Wesen und sein Art muss in uns Gestalt gewinnen. Und wenn er das nicht tut, dann wird, ja, wo ist denn Hoffnung? Wo ist denn Hoffnung? Er muss zunehmen in uns oder er muss Gestalt gewinnen. Oder er muss zusehend sein. Dass Christus in uns gesehen wird. Oder er muss unser Leben bestimmen können, damit die Welt ihn sehen kann. Christus in uns ist die Hoffnung der Welt. Und wir dürfen uns selber prüfen und sehen, wohin schauen wir immer, wenn es ums Reich Gottes geht. Und ich glaube, das erste Gebet und das erste Trachten unseres ganzen Tuns und das erste Ziel unseres Tuns muss es sein, dass Christus in uns Gestalt hat, dass Christus in uns allen Raum hat. Und ich bete oft dafür, dass der Geist Gottes unsere Gemeinde erfüllt. Und wir haben heute Morgen gehört, es ist gut, der Geist Gottes soll Raum haben in uns und er soll tun können, was er sich vorgenommen hat. Das soll sein. Aber das fängt in uns an. Und wir haben es vom prophetischen Wort auch so gehört, ja, da ist vielleicht Unsicherheit da. Ja, wenn er der Chef ist, was passiert dann? Rutsche ich aus, kann nicht mehr stehen, habe nichts mehr im Griff? Ich habe ganz andere Vorstellungen vielleicht von meinem Leben, wie das, was der Herr tun möchte. Aber das ist das Entscheidende für uns und unser Trachten, das erste Trachten, wenn wir beten, sein Name soll verherrlicht werden in mir, sein Reich soll kommen in mir soll er zunehmen. Darauf zu schauen, das ist wichtiger wie die äußeren Umstände, die wir oft so gerne verändern möchten. Es ist wichtig für uns. Wir dürfen uns prüfen, ich habe es gesagt, und sagen, wohin ist unser Trachten und unser Ausrichten? Dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Wie viel beten wir dafür? Wie viel ringen wir dafür? Wie sehr ist unser Blick oder unser Augenmerk darauf gerichtet? Wenn Christus keine Gestalt in mir gibt, wenn Christus keinen Raum in mir hat, dann kann ich auch kein Licht sein. Dann kann ich kein Licht sein. Erste wichtige Punkt. Eins habe ich noch. So wollte ich das nicht haben. Aber okay, jetzt ist es so. Jetzt ist es so. Wie nimmt Jesus Gestalt in mir? Das ist die Frage, die ich auch in unserer Mitte stellen möchte, einfach, wie nimmt das Wesen von Jesus in mir Raum oder gewinnt Gestalt? Das ist eine Frage oder ein Gedanke einfach, den ich reinlegen möchte und euch ein bisschen damit auch herausfordern möchte. Der erste Punkt ist Sehnsucht. Ich habe eine Sehnsucht danach. Ich wünsche mir das. Das ist mein Ziel. Es ist ein Bedürfnis von mir. Jesus sagt, wer durstet, der komme und trinke. Wer durstet, hat einen Mangel. Wer durstet, der hat eine Sehnsucht, der hat ein Bedürfnis. Der hat ein Bedürfnis, das er stillen möchte. Und wenn es uns kein Bedürfnis ist, wie einem Durstigen zu trinken, dass Jesus in uns Raum nimmt und Gestalt nimmt und dass Jesus in uns tun kann, was er sich vorgenommen hat. Jesus lässt sich bitten, aber Jesus vergewaltigt uns nicht. Er zwingt uns zu nicht. Die Herausforderung ist da, vertrau mir. Vertraue mir, ich möchte das tun. Ich möchte, dass du in mir Gestalt. Ich habe Sehnsucht danach, dass du mehr in mir tun kannst. Ich habe Sehnsucht danach, dass du jeden dunklen Fleck in meinem Herzen ausleuchten kannst und Raum hast in meinem Herzen. Ich habe danach Sehnsucht. Ich will das. Ich will es. Ich will, dass der Herr mehr in mir tun kann und mehr Gestalt gewinnt in mir. Ich kann auch selbst zufrieden sein und sagen, oh, schon recht, es tut schon. Ich kann auch sagen, okay, ich bin Friede, so wie es ist, ja? Da ist keine Sehnsucht mehr da. Ich möchte nicht zufrieden sein mit dem, wie es ist. Ich möchte, dass mehr vom Herrn in mir Raum hat. Ich möchte, dass jeder Winkel in meinem Herzen von Jesus besetzt ist und er Herrschaft hat. Das wünsche ich mir. Es ist ein Trachten, das erste Trachten meines Lebens, oder? Wenn du zufrieden bist, okay, Der Herr wird auch wenig in deinem Leben tun können. Wir müssen durstig sein oder wir müssen hungrig sein. Und diese Wirklichkeit Gottes annehmen zu können. Und nicht selbstzufrieden. Und nicht selbstzufrieden sein. In Offenbarung steht es, Sender schreiben an die Gemeinde, du glaubst, du bist reich und hast alles. Und du willst, bist du arm, blind und bloß. Wenn wir von uns selber denken, wir hätten alles. Wenn wir mit uns selber zufrieden und satt sind, der Herr wird nicht in unser Herz eindringen, sondern es braucht eine Sehnsucht danach. Ich habe eine Sehnsucht. Ich habe einen Wunsch nach der Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde, aber auch in meinem Leben. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, aber auch die ganze Gemeinde. Diese Sehnsucht und diesen Wunsch. Das ist der erste Punkt, der mir wichtig ist, damit ich Licht sein kann. Der zweite Punkt ist, ich habe es so genannt oder mit meiner Frau zusammen, mein alter Ego muss sterben. Das ist nicht so leicht. Das ist nicht immer so leicht. Der alte Ego muss sterben. In Römer 12, Vers 1 steht es, wir sollen unseren Leib als ein lebendiges Opfer, das vernünftig ist, Gott auf den Altar legen. Jedes Opfer, das auf den Altar gebracht wurde, musste sterben. Musste sterben. Unser Leib soll ein lebendiges Opfer sein, das auf den Altar kommt und es muss sterben. Wenn es lebendig ist, wie oft? Täglich. Täglich. Wenn unser Ego nicht stirbt, kann Christus in uns keine Gestalt gewinnen. Es wird ein Kampf sein zwischen unserem Ego und zwischen unserem eigenen Ich und zwischen Jesus. Und Jesus zwingt nicht und nötigt nicht, sondern er wird sich zurückziehen. Und der Geist Gottes wird sich zurückziehen. Wie passiert es? Jesus sagt auch, das Kreuz auf sich nehmen ist auch eine Botschaft. Johannes, und wirklich ist er eine Salbung, Johannes der Täufer war in einer Salbung von Gott. Und Jesus sagt mal, er ist der Größte, der je von einer Frau geboren wurde. Und selbst er sagt, ich muss abnehmen. Mein Ich, mein Ego muss abnehmen, mein eigenes Ich, damit Jesus in mir zunehmen kann. Wie stirbt mein Ego? Wo stirbt mein Ego? Ich habe mir Gedanken gemacht, ich denke, es gibt viele, viele Beispiele, aber es fängt zum Beispiel schon an, indem ich jemand vergeben muss. Da stirbt schon meine Selbstgerechtigkeit. Da stirbt schon was, oder? Ich muss jemandem vergeben, da stirbt was manchmal, meine eigene Selbstgerechtigkeit. Ich muss jemand höher achten, wie mich selbst. Hallo? Ich sehe den doch. Hallo, da stirbt manchmal was, oder? Da stirbt der Ego. Ich muss meine eigenen Vorstellungen und Ziele unter den Willen Jesu bringen. Jesus lehrt uns, dein Wille geschehe, zu beten und nicht mein Wille. Dein Wille geschehe. Und es ist nicht immer leicht. Aber wie soll Jesus Gestalt gewinnen, Herrschaft haben, wenn ich meinen eigenen Willen durchdrücken will? Und dann erklärt man auch gerne mal am Herrn, was er tun will oder was er tun möchte. Und meint sich selber. Oder, ja Herr, du willst doch. Ja Herr, du willst doch. Will er? Den guten Gebetsansatz zu haben, Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner, nicht meiner. als ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht habe, hat sie geprüft. Nicht in erster Linie mich, Gott sei Dank, sondern ob es der Wille des Herrn ist. Ob das der Wille des Herrn ist. Sie konnte sich nie einen Schwaben vorstellen als Mann. Und meine Garderobe, damals meine Kleider, wie ich aus, das konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen, so einen Mann. Und es gab so viele Dinge bei mir, die sie sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Aber sie hat geprüft, ob es der Wille Gottes ist, dass wir heiraten. Das war meine Chance. Nicht zu sagen, Herr, wie prüfe ich, wie suche ich den Willen, nicht mein Wille, nicht meine Vorstellung. Meine Frau war so demütig und sagte, Herr, wenn du es willst, dann soll es so geschehen. Und es hat funktioniert. 30 Jahre lang und es ist immer besser geworden. Es hat funktioniert. Und wir haben so viel Herrlichkeit gesehen und menschlich ist so vieles, wo du denkst, nein, kann gar nicht sein. Und jeden Sonntagmorgen liegen jetzt meine Kleider auf dem Bett. Und ich habe eine tolle Garderobe. Und dann schaut sie mich an und sagt, heute Hemd rein oder raus? Aber nicht zu sagen, dein Wille geschehe. Nicht zu sagen, mein Wille geschehe. Ich habe meine Vorstellung. Ich habe meine Vorstellung. Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Wenn du willst, dass ich heirate, wenn du willst das. Der Hermann Schneider fällt mir gerade ein, hat mal gesagt, und ich habe gesagt, Herr, du hast mir die Frau gegeben, dann gib mir auch die Gnade, mit ihr auszukommen oder irgendwie so. Herr, wenn du willst, dann ist es auch gut. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, damit Jesus in uns Raum hat. Die erste Operation, die ich hatte mit Krebs, und viele Leute haben gebetet, und es ist auch gut so, na, dass den Krebs verschwinden und nicht so Heilung, habe ich gesagt, ich war einfach so auf dem Herz, Herr, meine Zeit ist in deiner Hand. Du bestimmst. Nicht ich. Mein Gebet wäre mein Mensch, oh, ich will leben, nimm den Krebs weg und, ja. So das Menschliche, immer das Menschliche im Vordergrund ist, ja, und das will ich auch, und du heilst ja und, ja. Und wir haben 100 Argumente, wie wir beten können. Aber irgendwo an den Punkt zu kommen, Herr, meine Zeit ist in deiner Hand. Und ich möchte, dass dein Wille geschieht. Und ich möchte, wenn meine Zeit abgelaufen ist, dann gehe ich auch gern. Aber sie steht in deiner Hand. Und das nehme ich ein. Und das nehme ich ein. Und ich habe mich nie so nah Gott gefühlt und so eins mit Gott gefühlt wie in diesem Augenblick. Das Gefühl gehabt, da passt kein Blatt Papier mehr zwischen Gott und zwischen mich. Mich so vereint gefühlt mit Gott und dann auch so leicht empfunden und so frei empfunden, loszulassen, sagen, Herr, dein Wille geschehe, mein Ego soll sterben. Wenn du willst, dass ich lebe, dann lebe ich. Und wenn du willst, dass ich sterbe, dann sterbe ich dir. Mein Ego ans Kreuz. Herr, du bist derjenige, der bestimmt. Und ich habe es gesagt, ich habe oft Leuten dann auch eine Bibelstelle vorgelesen, alle meine Tage sind in ein Buch geschrieben. Ehe einer war. Aber wenn es dann so an so Substanz geht, wo es wirklich dann auch um Leben und Tod geht, so sagen, Herr, dein Wille geschehe. mein Ego. Und es hat so viel Leichtigkeit und Freiheit und Freude in mein Leben gebracht. Meine Kinder können es manchmal nicht verstehen. Wie kannst du sagen, wenn ich lebe und wenn ich sterbe, das ist auch okay. Wie kannst du das sagen? Das ist schön. Das ist Freiheit. Oder? Das ist Freiheit. Absolute Freiheit ist es. Gott alles hinzulegen, er soll allen Raum haben. Das macht mein Leben leicht und unbeschwert. Der Herr sorgt. Der Herr in mir, der Herr sorgt. Und nicht ich. Es gibt eine andere Dimension von Lebensqualität. Sie sagen, ah, dein, nicht mein. Manchmal haben wir auch gebetet. Ich lebe gerne. Aber wenn es soweit ist, dann gehe ich auch gerne heim. Wenn es der Herr will. Mein Ego soll sterben. Mein Ego soll täglich sterben. Das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Wenn unser Ego nicht stirbt, dann gibt es Kampf in uns und nur einer kann gewinnen. Das Fleisch streitet wieder das Fleisch. Mir ist eine Begebenheit in der Bibel eingefallen vom Prophet Elia. Er saß unter dem Ginsterstrauch, war frustriert, total frustriert. Und als Gott mit ihm dann geredet hatte, sagte er, oh Herr, ich habe so viel getan für dich. So viel habe ich getan für dich. Und was ist passiert? Er war frustriert. Er war depressiv. Er hatte einen Burnout. So viel habe ich für dich getan. Es ist eine Frage, was hat euch der Herr getan? Und oft ist unser Augenmerk so, wir tun so viel und wir tun und tun und tun. Und die Frage ist, Herr, was tut der Herr? Was tut der Herr in mir? Ich habe mal einen Pastor, der war mal da, auch bei uns in der Gemeinde, und der hat gesagt, bei uns in der Gemeinde tut der Herr so viel. Und viele reden davon, was sie tun. Was sie tun. Der Augenmerk auf dem eigenen Tun und Machen. Und nicht Jesus in mir. Jesus soll diesen ganzen Raum in mir haben und tun können, was er will. Da muss ich zurücktreten manchmal, oder? Da muss ich vielleicht zurücktreten und sagen, du, da braucht es manchmal Geduld und Dinge, damit Jesus in mir oder auch unter uns diesen Raum hat. Die Frage ist, mal zu stellen, diesen Gedanke, wenn du dich fragst in aller Ehrlichkeit, wenn du sagst, wie empfindest du, wo Elia sagt, ich habe so viel getan. Empfindest du vielleicht auch so, manchmal denkst du auch so, ah, ich habe so viel getan und ich muss so viel tun. Oder dieser Gedanke, dass du das Empfinden hast in dir, Jesus tut in mir so viel. Ist ein Unterschied, oder? Jesus tut in mir so viel. Und da ist so eine Freiheit drin. Und so eine Leichtigkeit drin. Und so eine Herrlichkeit drin. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da ist so viel Hoffnung drin. Da kriege ich eine Gänsehaut. Oder? Da ist so ein Unterschied. Nicht ich, sagt Paulus, sondern die Gnade in mir hat all das getan. Wo wir einen anderen Blick haben müssen. Wie viel hat der Herr in dir getan? Wie viel hat der Herr durch dich getan? Und der dritte Punkt, der mir auch wichtig ist, ist Treue. Wir können Jesus sonst nicht Raum haben in uns. In Epheser 5 steht es, Vers 8 und 9, Vers 8, ihr habt das Licht und wandelt im Licht. Wandelt im Licht. Wenn wir nicht treu sind, dann bleiben wir auch nicht im Licht. Und wir können den Heiligen Geist betrüben und wir können Jesus betrüben und wir können im Fleisch leben auch. Wandelt im Licht heißt, wandelt in der Wahrheit. Wandelt im Wort, wandelt in der Wahrheit. Wandelt in der Gemeinschaft der Brüder. Wandelt im Heiligen Geist. Wandelt im Bekenntnis und im Vertrauen, im Glauben auf ihn und nicht auf unsere Möglichkeiten. Auf ihn und nicht auf unsere Möglichkeiten. Diese Punkte sind mir für heute Morgen wichtig. Jesus sagt, ihr seid das Licht. Jesus sagt, oder das Wort sagt, dass Christus in uns die Hoffnung ist. Nicht unser Tun ist die Hoffnung, sondern Christus in uns. Noch nicht mal Christus allein, er könnte ja auch sagen, er könnte auch die Steine reden lassen. Christus in uns ist die Formel des Lichts. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein Geheimnis, sagt das Wort Gottes. Und dann wirklich Sehnsucht zu haben. Bereit sein zu sterben und bereit sein, treu zu sein, damit wir in unserer Berufung leben. Licht zu sein für die Welt und Salz zu sein für die Welt. Das ist unsere edle Berufung, die wir haben. Nicht die Regierung, nicht Dichter und Denker. Wir sind das Licht der Welt. Wir bringen Licht in die Dunkelheit. Das ist unser Auftrag. Amen. 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 Ich bete noch.